Ja, Folge 21. Jetzt dürfte unser Podcast auf der ganzen Welt auch einen Alkohol trinken. Aber das ist ja nur ein Podcast. Also, in diesem Sinne, ja, ihr könnt es euch vorstellen, wir sprechen über Schülerinnen und Schüler oder neurodivergente Schüler in unserem Fall, beziehungsweise Schulstart mit Vielfalt. Welche Herausforderungen gibt es in diesem Thema für Schülerinnen rund um das Thema? Das ist zwar auch im Kindergarten, aber im Kindergarten ist halt schon mehr geführt durch die Betreuerinnen und Pädagoginnen. Aber in der Schule, da tut sich tatsächlich einiges anderes. Da ist es soziale Interaktion, Lernen, Herausforderungen. So, sind wir schon fast mittendrin in dieser Folge. Trotzdem ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schule macht mich immer wahnsinnig nervös und unentspannt. Deswegen wahrscheinlich hier auch die Begrüßung vergessen. Welche spezifischen Herausforderungen gibt es denn für neurodivergente Schüler im Schulalltag? Wenn wir über ADHS sprechen, aber das ist auch häufig bei Autistinnen, ist eine gewisse Emotionsverarbeitungskompetenz und Frustrationstoleranzkompetenz entscheidend. Das heißt, viele von uns kommen mit aufgeladenen Emotionen in die Schule, entweder weil der Schulweg reizüberflutend war, oder weil das, was uns in der Schule bevorsteht, uns so weit Sorgen macht, dass wir gar nicht gefühlt gerade ausdenken können. Oder aber wir freuen uns so sehr auf etwas, was da kommt, dass wir uns auf entscheidende Dinge, die wir mitnehmen müssen, nicht konzentrieren. Also ihr merkt schon, Emotionsregulation und Frustrationstoleranz ist eines der großen Herausforderungen für neurodivergente Schülerinnen. Und da könnte man darauf achten, je nachdem, ob man ein Kind im Autismus-Spektrum hat oder im ADHS-Spektrum hat oder Legasthenie, welche Schule wähle ich aus? Ich in meinem Fall habe für meine Kinder, für die Volksschule und für die Unterstufe, eine relativ kleine Schule ausgesucht mit wenig Mitschülern. Das ist oft sehr, sehr entscheidend in Bezug auf die Reizreduktion und auch ein bisschen mehr persönlicherer Umgang. Und diese Emotionen wirken sich dann durchaus im Schultag aus. Was auch entscheidend ist, und ich glaube, hier würden mir manche Autistinnen widersprechen oder zustimmen, ich weiß es nicht genau, Social Bonding oder mag ich den Lehrer? Mag ich, wie der unterrichtet? Und das meine ich mit emotionaler Regulation. Mir ist es auch passiert, dass ich wegen einem Lehrer, einer Lehrerin mich für ein Thema interessiert habe oder wegen einer Lehrerin der Meinung war oder einem Lehrer, dass ich dieses Thema uninteressant finde. Und erst mit späterer Beleuchtung zu dem Thema oder als ich herausgefunden habe, für was ich diese Information brauche, fing ich mich erst neu wieder damit an, da drinnen weiterzuarbeiten. Das heißt, Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote, die wir brauchen, sind durchaus in der Struktur, das heißt in unserer Tagesstruktur. Für Lehrer durchaus ein Tipp, dass man zum Beispiel auch Hausaufgabe mit einer strukturierten Angabe versieht und vielleicht auch eine Empfehlung, wann diese ideal zu machen ist. Strukturier für dich die Punkte, die du erwähnen möchtest, die relevant sind für 2000 Zeichen und beginne dann mit der Ausarbeitung. Und diese drei Termine setzt du auf drei Themen, also Zeitblöcke mit einer Pause dazwischen oder an unterschiedlichen Tagen. Das fehlt uns manchmal. Und hier kommt schon der nächste Punkt, Ruhepausen dazwischen. Denn wir haben ein hohes Maß an Konzentration oft. Das heißt, wir können über längere Strecken hinweg durchaus konzentriert arbeiten. Und gleichzeitig passiert dann ab irgendeinem Zeitpunkt so ein Abfall, so ein unkontrollierter Leistungsabfall, weil wir dann nicht auf Klo waren, weil wir nicht was gegessen haben, weil plötzlich das Gehirn einfach abschaltet. Und das kann man vermeiden durch diese aktiven Pausen. Und hier würde ich unterschiedlich sein zwischen Autismus und ADHS. ADHSler brauchen zwischendurch kurze Pausen, mehrere, so 3 bis 5 Minuten. 5 Minuten schon fast zu lange, indem wir etwas machen, was uns wirklich Spaß macht. Also zum Beispiel einen Song hören und singen, Ukulele spielen, herumspringen, Seilspringübungen machen, vor die Tür gehen, in dieser Richtung. Und Menschen im Autismus-Spektrum, die konzentrieren sich gerne längere Zeit auf eine Sache und haben danach sozusagen Zeit zum Abschalten. Und da sollte man sein Kind oder sich selbst oder seinen Schüler sehr genau kennen, um hier gegebenenfalls eine Stütze oder Unterstützung zu geben. Visuelle Hilfsmittel, oder ich kann besser denken, wenn ich sozusagen Spielsachen habe, die mir sozusagen die Hände beschäftigen oder mir Bewegungsspielraum ermöglichen, dann ergeben sich für mich auch neue Gedanken. Und deswegen stelle ich mir gerne etwas zur Verfügung. Und was ich hier auch noch sagen möchte, ist, Menschen im Spektrum hilft oft zusätzlich zum Vortrag oder zum vorgetragten Lernstoff eine schriftliche Unterlage. Und wir ADHSler und auch Legastheniker mögen sehr gerne Bilder, weil wir denken in Bildern und nicht in Buchstaben und Wörtern. Auch die Möglichkeit anbieten, den Schülern mit ADHS zum Beispiel sich zu bewegen. Vielleicht auch bei so einer Gruppenarbeit die Möglichkeit zu geben, an einem Stehtisch zu arbeiten oder für Autistinnen vielleicht auch beim Ausarbeiten tatsächlich in einen Ruheraum wechseln zu können. Also raus aus der Klasse, wo viele Menschen oder Kinder sitzen. Wenn das alles nicht geht, hilft es sehr, sehr Noise Cancelling zu verwenden. Die filtern die Außengeräusche weg. Ich verstehe schon, dass das für Schülerinnen und Schüler in der Schulklasse vielleicht nicht ideal ist, weil dann alle glauben, es wird Musik gehört. Das sind in meinem Fall, verwende ich Loops, die heißen also L-O-O-P. Es ist ein Silikonstoppel auf einem formschönen Kunststoffring, der fast sich einschmiegt ins Innere des Ohrs wie ein Ohrring und somit auch sehr leicht wieder rauszunehmen ist. Und dabei höre ich keine Nebengeräusche, aber sehr wohl den Vortragenden. Das heißt, ich könnte diesen Podcast auch mit diesen Loops weiter durchführen. Das Spannende an der Stelle ist, so berichten mir die meisten Menschen, dass ich automatisch, wenn ich die Loops drin habe, auch leiser spreche. Manchmal so leise, dass man mich nicht mehr versteht. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich höre keine Nebengeräusche mehr. Ich würde aber hören, wenn jemand mit mir spricht. Und ich spreche ein bisschen leiser. Was bei ADHSlern sehr, sehr interessant ist, auch bei ADHS-Kindern, sie vergessen seltener, wenn sie etwas für andere tun. Das heißt, ist es sehr hilfreich zu sagen, was es den anderen bringt, wenn man das selber tut. Das ist oft eine höhere Motivation, als es für sich selbst zu tun. Ich habe zum Beispiel in der Schule, konnte ich viel besser an mein Jausenbrot denken, wenn ich mir mit einer meiner Freundinnen ausgemacht habe, ich bringe ihr etwas mit. Weil, dass ich hier was mitbringe, das hätte ich nicht vergessen, meins schon. Und in dieser Kombination zu arbeiten, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich. Oder wir arbeiten ein Thema gemeinsam aus, dann bin ich für mein Gegenüber lieber pünktlich als für mich, weil wenn es um mich geht, dann kann ich es ja nochmal verschieben. Und das sind so Methodiken, die auch interessant sind, wenn man sie sozusagen schafft, in der Gruppendynamik anzuwenden, weil wir durchaus Teamplayer sind, wir ADHSler. Auch Autistinnen, aber wiederum in einem anderen Spin. Wir arbeiten als Autistinnen gerne alleine Informationen auf und teilen sie dann möglicherweise mit der Gruppe. Aber wir arbeiten nicht hauptsächlich gerne in Gruppenarbeit. Für Eltern und Erziehungsberechtigte gibt es natürlich hier auch ein, zwei Herausforderungen zum Schulbeginn beziehungsweise im Allgemeinen. Ich appelliere auch in dieser Folge an euch. Wenn ihr Kinder habt im neurodivergenten Spektrum, dann ist es viel leichter, sich auf unser Kind einzulassen, wenn wir unsere Neurodivergenz abklären. Denn 80% des neurodivergenten Vorkommens ist erblich bedingt. Das heißt, einer oder beide Elternteile sind auch neurodivergent. Ich versuche es jetzt mal harmlos zu formulieren. Wenn du als Erwachsener Selbstorganisation nicht gut bist, aber dein Leben mittlerweile einigermaßen hinbekommst, glaubst du vielleicht, dass du ja eh gut bist in der Selbstorganisation und Selbststruktur, weil du ja besser bist als dein Kind. An wen messen wir uns da? Und ich in meiner Erfahrung, ich bringe durchaus einige Ergebnisse am Boden. Und ich kriege sie besser am Boden, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die das Thema Struktur und Organisation für mich übernehmen. Und das erzähle ich euch deshalb, weil es vielleicht gut ist, hier von außen eine Meinung dazu zu holen. Entweder durch einen Therapeuten oder durch einen Lerncoach oder einfach durchs Internet und Wissen. Man muss ja nicht alles sozusagen kaufen oder als Dienstleistung kaufen. Aber wenn man sich eingesteht, dass man sozusagen, auch wenn man sich mittlerweile gut organisieren kann, man vielleicht nicht eine Koryphäe im Organisieren ist, ich spreche jetzt so ein bisschen von mir. Ich habe ADHS, meine Kinder haben ADHS. Wer soll hier wem was beibringen? Und deswegen glaube ich, ist es entscheidend, Bescheid zu wissen. Der zweite Punkt ist auch, wie wir unterstützen wir unsere Kinder beim Schulbeginn. Und wenn sozusagen auch diese soziale Herausforderung, also sich in eine Gruppe bewegen, Angst zu haben von den anderen, Angst vor Mobbing zu haben, kann auch sein, dass uns Eltern das triggert auf unterschiedliche Art und Weise. Wir erinnern uns daran, dass es für uns auch schwierig war. Oder wir gehen her und mischen uns, wie Rasenmähereltern, so Helikoptereltern, viel zu viel ins Geschehen ein und unterstützen unser Kind nicht dabei, bei sich selbst zu bleiben, Emotionsregulation anzuwenden, Frustrationstoleranz für morgen zu stärken. Wie meine ich denn das zum Beispiel? Abgesehen vom Lernstoff aufbereiten, Tagesstruktur, wann lernst du welchen Text, wie gestalten wir das Wochenende und so weiter, damit sozusagen diese Verpflichtungen des Kindes für den schulischen Fortschritt mit untergebracht werden können. Und wenn man verstanden hat, dass ein Kind ADHS hat oder Autismus, dann ist es vielleicht auch, wie gestalte ich die Lernumgebung? Wie gut ihr sozusagen mit euch als Eltern schon zurechtkommt, ist das entscheidend, wie ihr das an eure Kinder weitergibt und auch flexibel gestaltet, damit ihr es für eure Kinder flexibel gestalten könnt und nicht zu sehr mit der Brechstange. Du musst das jetzt so. Und das Allerschlimmste, wenn ich an dieser Stelle das erwähnen darf, ist, sei doch ein bisschen wie der und der oder die und die, ein anderes Kind in derselben Altersgruppe. Können wir nicht. Wir können nicht anders sein. Wir sind neurodivers. Alle Menschen sind unterschiedlich. Bring mir bitte bei, als Elternteil, wie kann ich es aus mir herausholen? Und dabei ist es wichtig, lieber Lehrer oder lieber Erziehungsberechtigter, nimm dich selbst ein Stückchen raus. Und hier startet die Emotionsregulation, die Frustrationstoleranz. Weil wir reagieren auf unser Kind aus dem Grund hart, weil wie es bei uns etwas auslöst. Und da ist die Grundlage wirklich diese Emotionsregulierung, alles ist gut. Mein Kind schafft das, indem es Frustration regulieren lernt und ich ihm beistehe. Denn wenn zum Beispiel ein Kind nach Hause kommt aus der Schule oder wenn wir vom ersten Schultag sprechen, in die Schule geht und sagt, ich habe Bedenken, ich habe Angst, dann sagt bitte nicht, na geh bitte, das wird schon, das ist ja nicht deine erste Klasse. Hört hin, das hat nichts mit euch zu tun. Wenn es einfach vom Tisch wischt, dann steht das Kind am nächsten Tag in derselben Situation und hat nur mitbekommen, es soll dieses Gefühl verdrängen. Und dabei wirkt es sich indirekt, direkt gegen sich selbst aus. Und das schafft sozusagen hohe Wahrscheinlichkeit an Komplexen, also im Sinne von, ich bin nicht okay, dass ich Angst habe vom Vorlesen vor der Klasse, weil ich Legasthenie habe und so langsam lese. Doch, es ist okay. Es zeigt ein hohes Maß an Ergebnisbereitschaft, an Wille, diese Angst, es nicht zu schaffen. Und da würde ich sozusagen sehr stark an uns appellieren, aber auch an Lehrer, wenn solche Momente sichtbar werden, dann steht es ihnen bei und honoriert das, diese, ich sag mal, übertriebene Ernsthaftigkeit und bringt lieber diese Emotionsregulierung bei und Frustrationstoleranz, wenn ein Ergebnis nicht ganz so erreicht wurde, wie gewünscht. Anstatt zu sagen, du bist faul, da musst du härter an dir arbeiten, mach das doch so wie der und der. Das fängt bei uns an. Wenn wir selbst Emotionsregulierung betreiben, dann klappt das. Ich möchte, auch wenn diese Folge jetzt schon ein bisschen länger dauert, ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen ausgeholt, weil es mir wirklich wichtig ist. Für mich war das in meiner Schulzeit grundlegend, diese Emotionsregulierung. Ich hatte niemanden, der mir das beigebracht hat oder ich wusste auch keine Worte wie Frustrationstoleranz. Was ich wusste, also ich weiß nicht, manche von euch wissen das schon, ich wurde in der ersten Volksschule im ersten Halbjahr auf Sonderschulniveau eingestuft. Das heißt, man hat mir unterstellt, dass ich nicht ausreichend kognitive Fähigkeiten habe, um in einer normalen Schulklasse bestehen zu können. Und das deshalb, weil ich völlig resistent gegenüber der Beschulung mit Buchstaben rund um das Thema Deutsch, Lesen, Schreiben war. Ich musste dann tatsächlich die Schule wechseln, weil die Schule, in der ich war, hat das einfach nicht unterstützen wollen oder zulassen wollen und auch stark Bedenken gehabt, den Fortschritt in der Klasse aufhalten würde, den Schulstoff. Egal, ich habe die Schule gewechselt und die andere Schule kannte sich mit Legasthenie bitte auch nicht aus. Gar nicht. Der einzige Unterschied ist, ich durfte probieren. Ich durfte verschiedene Dinge probieren. Von, leg mir ein Lineal unter den Text zu, wir machen größere Abstände bei den Wörtern zu, wir legen Farbfolien drüber, vielleicht kann ich den Kontrast dann besser erkennen. Ja, nichts davon hat wirklich gewirkt, nichts. Und irgendwann ganz spielerisch habe ich gefragt, ob ich im großen Saal, ich war in einem Internat, fürs Diktat üben kann. Vielleicht gibt es ja noch mehr in meiner Schulstufe, die fürs Diktat üben müssen. Oder ich übe einfach mehrere Diktate mit, dann übe ich auch Schreiben. Ist irgendwie dasselbe, dachte ich mir. Und somit gab es dann eine Erzieherin, die hat uns den Text vorgelesen. Und ich durfte sozusagen auf Ansage, in Deutschland sagt man Diktat, in Israel sagt man Ansage, Schreiben üben. Und ich habe es natürlich nicht zusammengebracht. Und weil es ja nicht mein Diktat war, habe ich mich entschieden, bei den Diktaten, die die anderen bekommen haben, nur mitzulesen. Also den Zettel zu bekommen und zu hören, was die Lehrerin sagt. Da habe ich mir gemerkt, ich kann nicht so schnell lesen wie sie, aber ich kann mir so schnell die Außenform eines Wortes merken. Also wie sieht das Wort was in der Außenkontur aus, nicht wie es W-A-S geschrieben. Und es gibt eine Sprachmelodie dazu. Und so war das sozusagen auch mit der Ansage. Und siehe da, dass mir jemand das Diktat angesagt hat und es hieß eine Zeit lang sozusagen Bilder geschaut hat auf dem Zettel und dann geschrieben habe, hatte ich eine viel höhere Punktzahl. Und einige Monate später habe ich angefangen, diese Methodik mit meinen Mitschülern zu besprechen. Und wenn die nämlich Texte gelesen haben, um sich für die Hausaufgaben vorzubereiten, habe ich sie gefragt, ob sie laut lesen können, damit ich diesen Text aufnehmen kann, damit ich mit dem Tonband lesen, im Sinne von Außenform von Wörtern. Und siehe da, ist es plötzlich schneller gegangen. Da hatte ich einen super Speed. Ich konnte plötzlich in der Geschwindigkeit meiner Mitschüler Informationen in mich aufnehmen. Anstatt mich maßgeblich darüber aufzuregen und dauernd zu hören, dass ich nicht gut lesen kann, dass ich mehr üben muss, war ich in der Lage, das schneller zu akzeptieren als vielleicht mein Umfeld. Vielleicht auch, weil ich keine Eltern zu dem, also meine Eltern sind sehr früh gestorben an einem Autounfall, dass ich diesen Druck von zu Hause nicht hatte, sondern ich habe es einfach akzeptiert. Es geht nicht, so klappt es einfach nicht. Ich mache mal anders weiter. Und dieser Forschungsgeist, diese Neugierde, daran zu gehen, ohne mich selbst dafür zu hassen, hat zu einem Ergebnis geführt. Ich möchte es an dieser Stelle trotzdem nochmal erwähnen, ich fand es nicht cool, nie und bis heute nicht, dass Lesen für mich eine Herausforderung ist. Ich finde es immer noch nicht cool. Es ist nur nicht ganz so verhärtet, als wenn mir jemand die ganze Zeit das vorhält. Und das ist, glaube ich, ein Appell an uns Erziehungsberechtigte. Nehmen wir uns ein bisschen raus, Emotionsregulieren, Frustrationstoleranz bei uns selbst anwenden, wenn Dinge mal nicht funktionieren, heißt es ja nur, dass wir einen Schritt näher einer möglichen Lösung sind. Wir wissen jetzt, das funktioniert auch nicht. Es kann natürlich auch sein, dass uns irgendwann die Ideen ausgehen, wie Dinge funktionieren, aber dann können wir uns von außen Hilfe dazu holen. Und da halte ich recht viel von Peer Groups, muss ich ganz ehrlich sagen. So neurodivergente Menschen untereinander, wenn die plötzlich so über Methodiken und Taktiken sprechen, kommen unendlich viele Ideen. Höre ich auch immer wieder, wenn ich irgendwas über mein Leben erzählen will. Boah, wenn ich das früher gewusst hätte. Okay, dann kommen wir am Ende der Folge, was mir ja schwerst unangenehm ist, zu dem eigentlichen Killerfrage. Neurodivergenz und Schulabbruch? Ja, gibt's. Und gibt's auch für alle anderen, möchte ich auch mal sagen. Und bei uns vor allen Dingen, wenn wir uns nicht mehr vorstellen können, wie es gelingen kann. Wenn wir gefühlt alles ausprobiert haben und es klappt einfach nicht. Das ist eine relativ hohe Zahl, vor allen Dingen bei ADHSlern, die sehr früh ihre Schule abbrechen. Nicht, weil sie zu wenig kognitive Leistung abrufen können, sondern weil das Schulkonzept nicht passt. Also, dass viele sitzen. Das heißt, für viele ist auch eine Lehre, sozusagen gleich in der Realität die Dinge zu lernen, in der Umsetzung, eine gute Alternative. Und viele machen danach die Matura und gehen dann studieren oder gehen dann in eine Führungsrolle. Viele ADHSler haben eine sehr hoch ausgeprägte Führungskompetenz. Aber lernen sie sozusagen im Schulalltag in Bezug auf Selbstführung nicht und können sich das auch gar nicht vorstellen. Und das ist sehr schade bzw. schlimm, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wir lassen da echt viel auf der Strecke. Aus meiner Sicht kommt das Problem ein bisschen daher, dass wir sehr viel in Nachhilfe investieren. Im Sinne von, wir helfen Kindern in den Bereichen, wo sie noch nicht gut sind oder nicht so gut sind wie andere. Und übersehen die Förderung und Forderung in dem, wo sie wirklich gut sind. Das heißt auch, dass wir ein gewisses Maß an Mittelmäßigkeit fördern. Und das erfolgt aus meiner Sicht, aus einer Grundhaltung hier in Europa, dass wir aus gut gemeinter Rücksichtnahme und übertriebener Achtsamkeit unabsichtlich Verlierer produzieren. Anstatt dass wir eingestehen, dass wenn ein Bereich besonders stark ausgeprägt ist, dass zwangsläufig ein anderer geringer. Ich habe bitte nichts gegen Nachhilfe, gar nicht. Aber ich brauche bitte auch Sichtbarkeit, Verständnis und Akzeptanz, dass ein anderer Bereich verdammt stark ausgeprägt sein kann. Und das führt trotzdem leider zum Schulabbruch, weil zum Beispiel ADHSler in diesem Zusammenhang erkennen, sie können nicht stillsitzen, sie können nicht genug Hausaufgaben bringen, sie finden nicht den Weg in die Schule und sie bringen gleich die Conclusio, dann muss ich abbrechen. Und das ist bitte ein sehr sprunghaftes Denken, strategisches Denken. Und geführt und geleitet und gecoacht, kann man daraus eine wirklich gute Strategie für das Fortführen einer Schule ableiten. Für jeden Einzelnen. Und deswegen helfen noch ein bisschen alle zusammen, dass das ein bisschen anders wird. In diesem Sinne die letzten konkreten Tipps an Lehrer und Eltern. Hinhören, nicht abschasseln. Schaut hin und analysiert. Wenn euch das zu anstrengend ist oder wenn ihr sagt, ich kann mich nicht in jedes Detail da hineindenken, recherchieren dazu oder von außen Hilfe dazu holen. Der zweite Punkt ist, ganz, ganz wichtig auf beiden Seiten, Emotionsregulierung und Frustrationstoleranz. Wir haben im Spektrum ein ausgeprägtes Maß an Perfektion, an dem wir scheitern. Und wir müssen hier eine Emotionsregulierung lernen. Auch zum Beispiel, um nicht relevante Dinge wegzuschieben. ADHSler, die Dinge, die in der Pause einfach spannender sind als im Klassenunterricht. Aber gibt uns was zu tun. Das ist übrigens schon der dritte Tipp, Entschuldigung. Gibt uns etwas zu tun. Macht uns nützlich. Gebt uns das Gefühl, die Sichtbarkeit, dass wir ins Tun kommen, dass wir Ergebnisse produzieren. Ich weiß, es ist viel verlangt. Bedürfnis ist die Grundlage für ein Motiv. Und ein Motiv ist zwangsläufig, unzertrennlich mit einem Ziel verbunden. Und auf dem Weg zum Ziel zeigen wir ein sichtbares Verhalten. Das heißt, wenn wir wollen, dass Schüler in der Schule bleiben und mitarbeiten bzw. ihre Hausaufgaben machen, dann müssen wir auf ihr Bedürfnis einzahlen. Und das Bedürfnis äußern sie an uns, wenn sie sich an uns wenden. Aus diesem Bedürfnis entsteht ein Motiv. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, es richtig zu machen, entsteht das Motiv, ich möchte diese Prüfung schaffen, ich möchte meinem Lehrer zeigen, dass ich was kann. Und das erreiche ich durch eine gute Prüfung, scheinbar. Das sichtbare Verhalten ist da drinnen, dass ich für Prüfung lerne, dass ich mir den Stoff zusammentrage, dass ich mir die Termine halte, etc., etc., etc. Und in diesem Part können wir mithelfen. Als Eltern und als Lehrer. Aber immer das Bedürfnis nicht vergessen. Das Bedürfnis ist, ich schaffe das. Ich kann das. Und deswegen müsst ihr in dieser Zeit auf dem Weg zum Ziel ganz oft positives Feedback geben und hervorheben, was geklappt hat, damit man davon mehr macht. In diesem Sinne, ich muss tatsächlich weiter. Ich weiß nicht, ob ich mich an die Zeit gehalten habe. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, das war eine ziemlich emotionale Folge, merke ich gerade. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Sagt es mir einfach, Feedback. Und ja, ich freue mich auch auf Sternchen. In diesem Sinne, over and out. Ich muss jetzt wirklich raus. Ich würde mich sehr, sehr gerne noch länger verabschieden. Aber ich habe keine Zeit. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Die dritte wird auch extrem cool. Wir verraten noch nicht, wer unser Gast ist. Stay tuned.